Gabriele Aliot liest aus Die Braut aus Byzanz.
Als Thea in den Garten kommt, steht die Sonne hoch am Himmel. Den ganzen Morgen hat sie mit Gero verbracht. Dietrich von Metz, der Bischof, der sie von hier nach Rom begleiten soll, ist angekommen, doch er will sie nicht sehen. Thea begreift nicht, warum. Gero redet nun lateinisch mit ihr, aber er merkt jedes Mal, wenn sie etwas nicht versteht, und dann beginnt er in seiner langfädigen Art zu erklären. Thea geht zwischen den Rosenbüschen hindurch. Sie hat das zimtbraune Kleid angezogen und den passenden Mantel. In Konstantinopel gab es Vorschriften, welche Kleider und Farben man tragen durfte. Anlass Stand und Wohlstand, aber auch der Gunst entsprechend, die man bei der Kaiserin genoss. Nun wird sie ihre eigenen Regeln machen können. Die Blätter der Rosenbüsche sind klein und hellgrün. Es wird noch Monate dauern, bis sie blühen. Der junge Mann muss längst woanders sein. Psst! Thea zuckt zusammen. Auf dem Weg vor ihr sitzt ein kleines Tier, dunkelbraun mit einem buschigen Schwanz, runden Öhrchen, und auf seiner Brust ist ein weißer Fleck. Thea hält den Atem an. Das Tier ist etwas kleiner als eine Katze, schlanker. Es könnte ein Hermelin sein, ein Zobel. Gibt es Zobel in Italien? Die braunen Augen des Tieres glänzen. Dann beginnt es sich zu putzen. Thea steht keine zwei Schritte von ihm entfernt und es beachtet sie nicht. Psst! Das Tier spitzt die Ohren, wendet den Kopf und springt auf einen ausgestreckten Arm. Erst jetzt merkt Thea, dass das Pfeifen nicht von dem Tier kam. Vor ihr steht der junge Mann, dessen Lachen sie am Morgen aus dem Bett gelockt hat. Er sagt etwas, das sie nicht versteht. Das Tier sitzt auf seiner Schulter. »Entschuldigung!« Seine Stimme ist dunkel. Thea starrt ihn an. »Ich entschuldige mich«, wiederholt er und streicht sich mit einer ungelenken Geste das Haar aus der Stirn. Der buschige Schwanz des Tieres hat sich um seinen nackten Oberarm gelegt. »Ich wollte euch nicht erschrecken«, fährt der junge Mann in holprigem Lateinisch fort. »Ich bin nicht erschrocken«, behauptet Thea. »Das«, sie deutet auf das Tier. »Mustela«, Thea kennt das Wort nicht. »Ist sie zahm?« »Er«, verbessert der junge Mann, »ziemlich.« Thea würde das Tier gern streicheln, aber sie traut sich nicht, näher an den jungen Mann heranzugehen. »Ist er ein guter Jäger?« »Besser als ich«, meint der junge Mann nach kurzer Überlegung. »Konstantin«, fügt er hinzu. Thea schaut von ihm zu dem kleinen pelzigen Kopf. »Sein Name ist Konstantin.« Thea lacht. »Wie Konstantin der Große?« »Ja«, der junge Mann grinst. »Kleines Tier, großer Name.« Seine Augen sind vom gleichen Braun wie die des Tiers. Thea überlegt, ob sie weitergehen muss. Kann sie allein in einem Garten mit einem Unbekannten sprechen? »Und du bist, ihr seid?« Der junge Mann schaut sie fragend an. »Thea, Theophano.« »Theophanu«, wiederholt er, und sie korrigiert ihn nicht. »Das ist ein seltener Name.« Ein Rieseln läuft über ihre Haut, wenn er spricht. »Meine Patin hieß so«, erklärt Thea. »Sie war Basileia, Kaiserin. Früher.« »Früher?« »Jetzt ist sie im Kloster.« Seine Augen ruhen unverwandt auf ihr. »Ist ihr Mann gestorben?« Thea denkt an die Nacht vor 2 Jahren, das Geschrei, die Soldaten, die durch den verschneiten Park liefen, die angstvollen Mienen der Frauen im Palast. Am Morgen hieß es, Kaiser Nikephoros sei tot, ihr Onkel regiere nun an seiner Stelle. »Johannes, Augustus und Kaiser der Römer«, riefen die Leute in den Straßen. Kurz darauf wurde ihre Patin Theophano in ein Kloster geschickt. Es hieß, sie sei schuld am Tod ihres Mannes. »Wie war eure Reise?« erkundigt sich der junge Mann unvermittelt. »Lang und«, Thea sucht nach einem passenden Wort, »nicht angenehm.« Luitbrands Stöhnen war Tag und Nacht zu hören, und nach einiger Zeit begann sich der Gestank seiner Krankheit im Schiff auszubreiten. Thea sah die Schüsseln mit Blut und Kot verschmierten Tüchern, die man aus seiner Kajüte trug. »Dann wart ihr froh, als ihr in Italien ankamt«, fragt der junge Mann weiter. Thea stand jede Nacht auf dem Deck des Schiffes, um dem Stöhnen und dem Geruch des Sterbenden zu entkommen. Als ihr Ziel endlich auftauchte, war sie enttäuscht. Es war nur ein Fischerdorf. Die Leute, die sie am Strand erwarteten, sprachen Griechisch. Nicht so wie in Konstantinopel, aber ähnlich. Und Thea überlegte, ob das Gebiet zu denen gehörte, die ihr Onkel wegen ihrer Heirat an die Franken abgetreten hatte. Wussten diese Menschen wohl, dass sie Theas wegen nicht mehr dem Kaiser in Konstantinopel unterstanden? Sie begegneten keinen vielköpfigen Meeresungeheuern auf ihrer Reise, aber Luitbrand war tot, als sie ihn vom Schiff trugen, und es roch nach Verwesung. Ihre Wagen standen auf der Hafenmauer bereit. Thea war erleichtert, als sie aus dem Dorf hinausfuhren. »Ja«, der junge Mann betrachtet Thea aufmerksam. »Und gefällt es euch hier?« Sie blickt sich um. Die Rosenbüsche, der Garten, irgendwo plätschert Wasser. »Ja«, der junge Mann lächelt erfreut. »Und ihr seid?« Thea wüsste gern, wie er heißt. »Rom wird euch noch besser gefallen. Die Peterskirche wird mit Fahnen geschmückt sein, Teppichen, Leuchtern.« Er scheint genau zu wissen, was ihr bevorsteht. »Und wenn ihr dann nach Norden reist, werdet ihr die Berge sehen, die Seen.« »Euer Name«, beginnt Thea nochmals. »Otto«, ruft eine Frauenstimme aus dem Haus. »Ich muss gehen.« Der junge Mann nimmt Konstantin von seiner Schulter und läuft davon. »Otto?« Thea schlägt das Herz bis zum Hals. Ist es möglich, dass der junge Mann der Sohn des fränkischen Kaisers ist?
Weitere Informationen finden Sie unter www.nagel-kiemche.ch.